HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
Bayer, der deutsche Pharmakonzern, hat in den USA den nächsten Monsanto-Prozess in Sachen Glyphosat verloren.
This is going to continue.
Das wird noch weitergehen, bis Monsanto und jetzt Bayer die Verantwortung übernehmen für ihr Produkt.
Hat auch nur ein Teil dieser Klagen Erfolg, dann kann das durchaus die Existenz des Bayer-Konzerns bedrohen.
Aua, 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 das tut weh.
Dass Monsanto die Evil Company, also die böse Company Nummer 1 in der Welt war, das haben doch viele schon andere gesehen.
Ich tauche ganz offensichtlich auch noch in einer zweiten Liste auf, einer für Ziele. Dort werde ich klassifiziert unter muss erzogen werden.
So ein Beispiel wie mit den Listen zeigt natürlich, Monsanto ist ein Unternehmen, was vielleicht eine andere Vorstellung von Ethik und Moral hat. Ja, und das färbt jetzt leider auf Bayer ab.
Aua!
Noch niemals zuvor wurde einem DAX-Vorstand die Entlastung verweigert.
Es ist eine absolute Sensation und ein einmaliger Vorgang. Die Aktionäre haben große Sorge und schlichtweg Angst.
Denen wird die Luft zu knapp, denn es geht bergab.
Aua, 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 das tut weh.
Nun hängt also die weitere Kursentwicklung auf unabsehbare Zeit von den Nachrichten aus den Gerichtssälen ab.
Also es dramatisiert sich enorm.
Dieses Pflanzenschutzmittel Glyphosat hat alle Zutaten, Bayers Zahlen in ein vollkommenes Desaster zu stürzen.
Aua, 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 das tut weh.
Das gibt es auch nur in abgeschotteten Zirkeln der Macht. Da schrottet der Vorstandsvorsitzende eines deutschen Weltkonzerns das Vermögen seiner Aktionäre um fast die Hälfte seines Werts. Und er bekommt einen Bonus dafür. Diese abgeschotteten Zirkel der Macht finden wir bei der Firma Bayer, aber auch anderswo. Der Chef baut Mist und seine Kontrolleure, die Aufsichtsräte, belohnen ihn dafür. Im Volksmund gibt es dafür ein Sprichwort: Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Und darauf können sich Manager in der deutschen Industrie vorher noch verlassen. Vielleicht wird aber bei der Firma Bayer, dem Großkonzern in Leverkusen, dieses Naturgesetz der Krähen bald außer Kraft gesetzt. Vielleicht hält ja der innere Zirkel der Macht in absehbarer Zeit nicht mehr zusammen. Denn die Krise des Konzerns mit seinen über 100.000 Mitarbeitern ist groß und ihre Symptome liegen für alle sichtbar bloß. Alster sind verlorene Schaden, Ersatzprozesse in den USA, denen weitere Folgen werden. Alster sind das Ausspähen von Firmenkritikern in zahlreichen Ländern, ein Vorgang, der jetzt Staatsanwälte auf den Plan gerufen hat. Aber vor allem der Zorn der Aktionäre, die Vermögen verloren haben und darüber nachvollziehbar sauer sind. Was das alles ausgelöst hat? Es ist der Kauf des amerikanischen Chemiekonzerns Monsanto, in dessen Arsenalen giftige Unkrautvernichtungsmittel lagern, über deren Wirkung sich der Vorstand von Bayer offenbar nicht ganz im Klaren war. Über 10.000 Schadenersatzprozesse drohen da noch Bayer. Und dagegen hilft dem Vorstand auch nicht das berühmteste Schmerzmittel des Konzerns. Mit einer Pille Aspirin ist diese Krise nicht zu bewältigen. Aber mit was dann? Hat der Vorstand von Bayer überhaupt noch wirksame Mittel in seinem Arsenal? Oder wird er bald wegen seines gesunkenen Werts von anderen übernommen? Und was erzählt uns das alles über den Zustand der deutschen Industrie? Bayer bebt, Kopfschmerzen in Leverkusen, heute unser Thema. Und wir beginnen mit den Schadenersatzklagen in den USA. Die dritte ist gerade vor einem geschworenen Gericht gegen Bayer entschieden worden. Markus Schuler berichtet.
Die Summe ist gewaltig in den USA, aber durchaus üblich. Umgerechnet 1,78 Milliarden Euro soll die Bayer-Tochter Monsanto an Strafschadenersatz zahlen. Damit soll im US-Recht ein Täter bestraft und davon abgehalten werden, eine Tat zu wiederholen. Hinzu kommen nochmals 55 Millionen Dollar als Schadenersatz für das Paar. Deren Rechtsanwalt Brad Wiesner sagt:
Monsanto keeps denying that it causes cancer.
Monsanto leugnet weiter, dass das Mittel Krebs verursacht. Diese zwei rechtschaffenen Menschen sind Opfer dieser Annahme geworden. Das geht so lange, bis endlich Monsanto bzw. Bayer Verantwortung für ihr Produkt übernehmen. Geklagt hatte ein Rentner-Ehepaar aus Livermore, einer Kleinstadt 70 Kilometer östlich von San Francisco. Er ist 76, sie 74. Beide waren in den vergangenen Jahren mehrfach an Krebs erkrankt, erzählt Rechtsanwalt Michael Miller. 1982 haben sich die beiden ein Haus gekauft und wollten vor der Garageneinfahrt das Unkraut fernhalten. Sie haben Roundup versprüht. Später haben sie weitere Immobilien gekauft. Niemand hat ihnen gesagt, dass das gefährlich ist. Sie haben die TV-Werbung gesehen und gedacht, sie könnten der Firma vertrauen. Das Paar ist nach Darstellung seiner Anwälte am sogenannten Non-Hodgkin-Lymphom erkrankt, einer bösartigen Krebsform des lymphatischen Systems. Alva hatte Non-Hodgkin-Lymphome im Jahr 2011, sie haben aber weiter gesprüht. Bei Alberta traten 2015 im Gehirn Non-Hodgkin-Lymphome auf. 2016 ist sie ein weiteres Mal daran erkrankt. Erst als sie eine Anzeige eines Rechtsanwalts sahen, wurde ihnen klar, dass es da eine Verbindung zwischen Non-Hodgkin und Roundup gibt. Alberta braucht jeden Monat Medikamente im Wert von $21.000 oder sie stirbt. Die Jury des obersten Gerichts in Oakland hatte nicht einmal 2 Tage für seine Beratungen gebraucht. Es ist bereits der 3. Schuldspruch innerhalb weniger Monate. Weitere Prozesse werden folgen. Mehr als 13.000 Klagen gegen Monsanto liegen inzwischen in den USA vor. Rechtsanwalt Brad Wiesner appellierte heute an den Bayer-Konzern in Deutschland. Das heutige Urteil hätte nicht deutlicher ausfallen können. Sie müssen ihr Verhalten ändern, sie können so nicht weitermachen. Ich hoffe in Gottes Namen, dass ich hier nicht noch einmal in 6 Monaten oder einem Jahr mit einer anderen Person stehen muss, die ein Opfer dieses Betrugs wurde. Monsanto muss sich ändern. 3 Urteile sind gesprochen. Man sei von der Entscheidung enttäuscht, erklärte das Monsanto-Mutterunternehmen Bayer in einer Stellungnahme. Das Urteil der Jury stehe in direktem Widerspruch zu der Einschätzung der US-Umweltbehörde EPA, die erst im vergangenen Monat im Rahmen der vorläufigen Zulassungsüberprüfung veröffentlicht worden sei. Deshalb wolle man dieses Urteil anfechten. Unterstützung erhält Bayer von Juraprofessor David Levine von der Universität von Kalifornien. Levine glaubt, dass das Urteil revidiert wird. Der Strafschadenersatz in Höhe von 2 Milliarden und der Schadenersatz in Höhe von $55 Millionen stünden in keinem Verhältnis.
Das ist schon ein bemerkenswerter Vorgang. Die amerikanische Umweltbehörde hat das Pflanzengift Glyphosat als nicht krebserregend eingestuft. Auf die Geschworenen hat das aber keinen Eindruck gemacht. Bayer hat zwar Berufung eingelegt oder wird das in den nächsten Tagen tun, und am Ende könnte ein teurer Vergleich stehen. Professor Christian Strenger, Aktionärsvertreter, Fachmann für Unternehmensführung und ehemaliger Sprecher der Fondsgesellschaft DWS, guten Abend.
Guten Abend, Frau Sauter.
Rechnen Sie damit, dass die zu zahlenden Summen den Wert der Bayer-Aktien weiter reduzieren und dass dieser Wertverlust auch nicht aufzuhalten ist?
Das ist ungewiss. Es ist schon eine ganze Menge in dem so deutlich gesunkenen Kurs von den Bayer-Aktien drin. Das könnten schon so zwischen 10 und 15 Milliarden sein, wenn das dann das endgültige Ergebnis von Vergleichsverhandlungen wäre. Die sind aber erst in 1, 2, 3 Jahren zu erwarten.
Die Bayer-Aktionäre haben ja bereits reagiert und den Vorstand kürzlich nicht entlastet. Das gab's noch nie, soweit wir wissen. Es zeigt den Unmut der Aktionäre. Gleichzeitig hat der Vorstandschef vom Aufsichtsrat, also seinen Kontrolleuren, einen Bonus von 25% bewilligt bekommen. Fühlen Sie sich da als Aktionär verschaukelt?
Wir glauben, dass der Aufsichtsrat dort ein falsches Zeichen gesetzt hat. Denn bei aller Arbeit ist dem Vorstandschef nicht nur in Sachen Monsanto-Akquisition, sondern auch in den anderen Bereichen nicht viel gelungen.
Ein falsches Zeichen. Das verweist ja vielleicht auch ein bisschen darauf, dass Vorstand und Aufsichtsrat jedenfalls uns wie ein geschlossener Zirkel der Macht erscheint. Da hackt eine Krähe der anderen kein Auge aus. War die jüngste Hauptversammlung wirklich ein Forum, um kritische Fragen, zum Beispiel zum Kauf von Monsanto, zu stellen? Oder war das grundsätzlich unerwünscht?
Ja, der Vorstand und der Aufsichtsrat wünschen sich natürlich eine vernünftige Diskussion auf der Hauptversammlung. Dazu müssten sie aber auch selber beitragen. Das war defizitär. Dadurch gab es eine sehr intensive Diskussion, insbesondere zu Monsanto, aber auch anderen Fragen. Es ist nun Gott sei Dank in der deutschen Wirtschaft nicht mehr so, dass mit wenigen Ausnahmen nicht vernünftige Kontrolle durch Aufsichtsräte, die ja von den Aktionären gewählt werden, und das ist ihre Aufgabe, diese Kontrolle im Interesse der Eigentümer, das sind die Aktionäre, auszuüben, dass das dann auch stattfindet. Insofern haben wir, glaube ich, hier einen besonderen Fall.
Und was haben Sie gemacht, damit im Aufsichtsrat, also nochmal dem Kontrollgremium des Vorstands, Konsequenzen gezogen werden?
Zunächst mal haben wir die Entlastung verweigert. Das bringt juristisch noch nicht irgendwelche Pflichtentlassung, aber verpflichtet den Aufsichtsrat nun genauestens zu verfolgen, inwieweit der Vorstand bei der Akquisition von Monsanto möglicherweise Fehler gemacht hat und alle Risiken sorgfältig analysiert hat. Das ist eine juristische Vorgabe, die jeder Vorstand erfüllen muss. Und da sind die Aktionäre bisher keineswegs sicher, dass die Risiken richtig eingeschätzt wurden und alle Informationen, die sich aus den bei Abschluss des Geschäfts im Juni 2018 schon vorliegenden 5000 Klagefällen ergeben hätten, dass der Vorstand das in Ruhe und ausreichend und sorgfältig analysiert hat.
Die Risiken, von denen Sie auch eben gesprochen haben, über diese Risiken haben sich die Verantwortlichen im Vorstand offensichtlich getäuscht oder womöglich von den Verkäufern täuschen lassen. Sie fordern eine Sonderprüfung dieses Vorgangs. Wie könnte die aussehen?
Die Sonderprüfung dient dazu, nun festzustellen, ob Vorstand und natürlich auch Aufsichtsrat nachgelagerte Verantwortung wirklich alles getan haben, um sich über die geschäftlichen und Prozessrisiken dieser Akquisition ein ausführliches Bild zu machen. Wir glauben, dass der über 2 Jahre dauernde Prozess des Hineinschauens in diese Akquisition, des Umgangs mit Kartellvorschriften und sonstigen Dingen vielleicht auch dazu geführt hat, jetzt hat man schon so viel Zeit und Geld investiert und dann müsste man es dann doch eben einfach wagen. Und ich glaube, das Wagen war in dem Fall nun, wie es sich bisher erwiesen hat, diese Prozesse werden noch eine Weile gehen und sie werden natürlich nicht in der Höhe, wie jetzt der dritte Prozess mit 2 Milliarden ausgehen. Aber man muss, glaube ich, doch sagen, dass man sehr mutig war, hier die Dinge zu ignorieren. Ist man getäuscht worden? Glaube ich nicht. Man hat einfach nicht die Gelegenheit gehabt, in diese 5000 Klagefälle ausreichend hineinzuschauen.
Nicht die Gelegenheit, aber der Kaufvorgang und bis es soweit kam, dauerte doch mehrere Jahre, oder?
Ja, dazu hätte eben gehört, dass man die anfänglich, wie Bayer sagt, nur 120 Klagen, die dann nahezu exponentiell auf über 5000 angestiegen sind, dass man die sich vorgenommen hätte im Detail. Das hatte aber Monsanto nicht ermöglichen können und dann hätte man eben sagen müssen, liebe Monsanto, wenn ihr nicht aufmachen könnt, dann können wir dieses Geschäft nicht abschließen.
Und jetzt? Ist der gute Ruf von Bayer dahin?
Der gute Ruf von Bayer muss erneuert werden. Man hat zunächst gedacht, dass man das Bayer-Schild auf Monsanto draufklebt und dann wird es schon gut sein. Das ist eine irrige Annahme. Leider ist jetzt Monsanto in Europa angekommen.
Professor Christian Strenger. Besten Dank für das Gespräch. Sie hören HR2 der Tag heute über das Beben bei Bayer, über ein Unternehmen, das sich ganz auf Pharmaprodukte konzentriert und auf das Geschäft mit Saatgut und Pflanzenschutz, auf die Agrochemie also. Die Bedingungen dort, wir haben es eben auch gehört, sind tückisch, wie die Probleme bei Monsanto zeigen. Und sie sind weit von jener Naturromantik entfernt, wie wir sie bei Goethe schätzen und nach der wir uns irgendwie zurücksehnen, oder?
Wie herrlich leuchtet mir die Natur, wie glänzt die Sonne, wie lacht die Flur. Es dringen Blüten aus jedem Zweig und tausend Stimmen aus dem Gesträuch und Freud und Wonne aus jeder Brust. O Erd, o Sonne, o Glück, o Lust. O Lieb, o Liebe, so golden schön wie Morgenwolken auf jenen Höhen, du segnest herrlich das frische Feld, im Blütendampfe die volle Welt. O Mädchen, Mädchen, wie lieb ich dich, wie blickt dein Auge, wie liebst du mich. So liebt die Lerche Gesang und Luft und Morgenblumen den Himmelsduft, wie ich dich liebe mit warmem Blut, die du mir Jugend und Freud und Mut zu neuen Liedern und Tänzen gibst. Sei ewig glücklich, wie du mich liebst.
Aber so ist Natur nicht mehr und auch nicht das Verhältnis jener, die sich in ihr bewegen. Heute ist das Geschäft mit der Natur an knüppelharten Renditeerwartungen ausgerichtet. Und wenn die Firma Bayer ein so toxisches Unternehmen wie Monsanto kauft, dann kann der Wert der Aktie um 40% sinken und eine Firma in Schieflage bringen. Solche Prozesse waren bei der Gründung von Bayer Mitte des 19. Jahrhunderts noch unbekannt. Aber das änderte sich schnell. Schon 1861 wurde das Unternehmen in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und bald gehörte es zu den Stützen der deutschen Wirtschaft.
Ein Musterbeispiel für Made in Germany, nannte Angela Merkel die Bayer AG zum 150. Bestehen. Der Weltkonzern hat entscheidend die Aufstiegsgeschichte Deutschlands als Industrieland geschrieben.
Die ganze Unternehmensgeschichte ist eine Geschichte des Wandels, der Erneuerung, der Neugierde.
1863 in Wuppertal gegründet, wuchs aus der kleinen Farbenküche schnell ein erfolgreiches Pharmaunternehmen. Heroin, Aspirin und Prontosil, das weltweit erste Breitbandantibiotikum, wurden erforscht und entwickelt. Vor allem die Jahrhundertentdeckung Aspirin brachte den entscheidenden Erfolg. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts verzeichnete Bayer über 300 Beschäftigte. Das Unternehmen expandierte und verlagerte schließlich seinen Sitz nach Wiesdorf an den Rhein. Auf dem ehemaligen Gelände der Firma Lever, Kuhs und Söhne erschuf Bayer einen der modernsten Standorte seiner Zeit. Mit den Arbeitersiedlungen rund um die Werke wurde eine ganze Stadt aus dem Boden gestampft, mit eigenem Kaufhaus, Erholungszentrum und Sportverein, aus dem auch die Fußballmannschaft Bayer Leverkusen hervorging. Anfang des 20. Jahrhunderts waren die Amerikaner weltweite Spitzenreiter in der wirtschaftlichen Entwicklung. Von Rockefellers Oil Trust und seiner Monopolstellung in der Erdölproduktion ließen sich die Bayer-Manager inspirieren. Um konkurrenzfähiger zu sein, initiierte Bayer mit anderen Chemie- und Pharmakonzernen wie Aqua und BASF eine Interessengemeinschaft. Daraus entstand 1924 der Zusammenschluss unter dem Namen IG Farben und damit das größte Unternehmen Europas. Bis zum Ersten Weltkrieg war Bayer bereits ein globales Unternehmen. Der Konzern exportierte seine Produktionen in mehr als 100 Länder. Bis zu 80% der Umsätze wurden im Ausland erzielt. Dann kam jedoch der Erste Weltkrieg und das Unternehmen wurde in den Dienst der deutschen Armee gestellt. Bayer produzierte für den Krieg vor allem Stoffe wie Kautschuk, Sprengstoff und Chlorgas. Auch für das nationalsozialistische Regime waren die IG Farben und somit Bayer kriegswichtige Betriebe. Die Konzernmanager machten sich zu Komplizen der Nazis. In Leverkusen wurden über 4000 Zwangsarbeiter eingesetzt und Medikamente und Krankheitserreger an Menschen getestet. Nach dem Krieg wurde das Konglomerat zerschlagen. Die meisten Produktionsanlagen waren zerstört und Bayer verlor seine Auslandsgeschäfte. Die 50-jährige Erfolgsgeschichte war zu Ende. Doch Bayer gelang der Wiederaufstieg, denn das Unternehmen profitierte vom Wirtschaftsboom der Nachkriegszeit. Mit neuen Kunststoffen, Pflanzenschutz und Arzneimitteln eroberte Bayer den Chemie- und Pharmamarkt zurück. Durch Zukäufe und hohe Investitionen baute Bayer auch seine globale Präsenz wieder auf. Anfang dieses Jahrhunderts geriet Bayer dann in einen gefährlichen Pharmaskandal. In Amerika führte das cholesterinsenkende Medikament Lepobay zu Todesfällen. Der Imageschaden war gigantisch. Der Aktienkurs brach um fast 30% ein. Doch auch diesen wirtschaftlichen Einbruch überlebte Bayer. Das Unternehmen schaffte es durch strategisch kluge Auslagerungen und Übernahmen, sich zurück an die Spitze der Pharmaindustrie zu katapultieren. Heute, nach 150 Jahren, ist Bayer das Flaggschiff deutscher Industrie. Angela Merkel beteuert,
dass Bayer mit seinem Bayerkreuz das ist, was es weithin leuchtend heute ist, ein Aushängeschild Deutschlands. Bayer als ein Symbol eines Innovations- und Hightech-Standortes Deutschland.
Eine kleine Firmengeschichte von Mariska Lief. Bayer, 1863 gegründet, da gab es das Deutsche Reich noch nicht, wurde also bald ein Unternehmen mit Gewicht und Einfluss. Eine Aktiengesellschaft auch, an der man den permanenten Wandel des Kapitalismus ablesen konnte, wie wir eben gehört haben. Und zu diesem Wandel gehört, Käufe und Verkäufe von Teilen eines Unternehmens, die sind normales Geschäft. Dabei kann man gewinnen oder verlieren. Professor Werner Plumpe, Wirtschaftshistoriker und Autor eines Buches über diese Geschichte der andauernden Revolution des Kapitalismus, es heißt Das kalte Herz. Kennen Sie einen Fall in der deutschen Wirtschaftsgeschichte, dass 62 Milliarden Dollar gezahlt wurden, wie es Bayer für Monsanto getan hat?
Die Summe ist exorbitant und die ist ohne Beispiel, aber es gibt natürlich viele historische Beispiele für Versuche, dass man auf Märkten, auf denen man nicht gut vertreten ist, sich, wenn man so will, eine Tochter kauft oder indem man Zusammenschlüsse herbeiführt. Da muss man nur an den Kauf von Chrysler durch Daimler denken oder Bankers Trust durch die Deutsche Bank, um an die jüngste Vergangenheit zu denken. Aber man kann weiter zurückgehen. Schon im 19. Jahrhundert war es gar nicht unüblich, dass Unternehmen, deutsche Unternehmen, sich entweder in amerikanische Unternehmen einkauften oder eigene Unternehmen dort gründeten. Um nur dieses Beispiel zu nehmen, auch in anderen Teilen der Welt ist das so gewesen. Also ungewöhnlich ist das, was bei Bayer passiert ist, vielleicht von der Summe her, die im Spiel steht, aber nicht von der Tatsache selbst.
Bayer hat sich ja seit einiger Zeit ganz auf Pharmaprodukte und Pflanzenschutz konzentriert und das alte Kerngeschäft, also Chemie und Kunststoffe, verkauft. Das machten auch andere Unternehmen so. Sie haben eines erwähnt, Daimler zum Beispiel. Welche Logik steckt dahinter? Hat sich der Markt so verändert, dass Konzentration auf wenige Bereiche wettbewerbsfähiger macht?
Das ist eine Erfahrung vor allen Dingen der 1980er Jahre gewesen. In den 1970er Jahren ging ja die Wachstumsdynamik in den westlichen Ländern deutlich zurück und man fragte sich, wie können wir darauf sinnvoll reagieren? Und seinerzeit sagte man, wir müssen diversifizieren, wir müssen größer werden, wir müssen unsere Produktpalette erweitern. Damals wollte Daimler Weltkonzern mit ganz breiter Aufstellung werden, Mobilitätskonzern und ähnliches mehr. Man verbreiterte also das Angebot und damit erlitt man in gewisser Hinsicht Ende der 1970er und in den 1980er Jahren Schiffbruch. Und dann kamen die neuen Moden auf. Wie können wir das Geschäft zugleich straffen, schlanker machen, schlagfertiger machen und dabei gleichzeitig profitabler werden? Dann entstanden solche Konzepte wie Lean Production und ähnliches mehr. Und in dem Zusammenhang hat man sich dann auch darauf verständigt zu sagen, die historisch gewachsenen Konzernstrukturen, in denen ja ganz unterschiedliche Dinge miteinander kombiniert worden waren, die können wir eigentlich aufgeben und uns auf die Dinge konzentrieren, in denen wir wirklich gut sind. Die anderen verkaufen wir. Wir konzentrieren uns auf das, was wir wirklich gut können. Und da versuchen wir richtig groß zu werden. Das ist die dahinterstehende Logik. Die ist keineswegs nur etwa von Bayer, das seinen Charakter als Tausendfüßler aufgegeben hat, gemacht worden. Das hat auch General Electric in den USA gemacht. Das war eigentlich eine weltweite Unternehmensmode seit den 1980er Jahren, die mit gewissen Unterbrechungen bis in die Gegenwart anhält.
Und bei Bayer war es ja offensichtlich so, dass durch den Zukauf der US-Firma Monsanto ein Weltmarktführer entstehen sollte, dem keiner der Konkurrenten im Agrarbereich das Wasser reichen kann. Ist das die Ultima Ratio hinter dem Handeln? Wenn wir zu klein sind, dann schlucken uns andere?
Da sagen Sie etwas sehr, sehr Richtiges, Frau Sauter. Das ist eigentlich der Punkt. Denn wenn es so ist, dass alle Unternehmen sich auf ihre Kerngeschäfte konzentrieren und in den Bereichen groß und schlagkräftig sein wollen, dann sind diese Kerngeschäfte ja zum Teil sehr, sehr umstritten. Und wenn man dann nicht die Größe besitzt, um sich zu behaupten, dann kann man, wenn man so will, im Haifischbecken des Börsenspiels selber sehr schnell zum Opfer werden und eventuell selber übernommen werden oder Teil von anderen Konzernstrategien werden. Das ist eben eine Sache, die in einem Kapitalmarkt marktbetriebenen Unternehmensumfeld kaum zu vermeiden ist. Wenn Ihr Börsenkurs entscheidend ist und der Börsenkurs hängt vom wirtschaftlichen Erfolg ja zumindest ab oder zumindest teilweise ab, dann kann es Ihnen sehr schnell nicht mehr gelingen, autonom zu handeln, wenn Sie diese Stärke verlieren. Das will man damit auf jeden Fall sicherstellen.
Nun sehen wir aber im Fall von Bayer, Unternehmenszukäufe und Konzentration bedeuten ein gewaltiges Risiko. Das ist immer so beim unternehmerischen Handeln. Im Fall Bayer ist das Urteil jetzt schon, jedenfalls nach Urteil vieler Wirtschaftsjournalisten, das war eine Fehlkalkulation. Das Heft des Handelns könnten jetzt ja andere in die Hand nehmen, Investoren zum Beispiel. Nach welcher Logik handeln die denn?
Die Investoren handeln, würde ich sagen, nach ihren Zukunftserwartungen, die sie haben. Und die gehen davon aus, ist ein Geschäft, in das wir unser Kapital hineingesteckt haben, in der Zukunft ertragreich oder ist es nicht ertragreich. Und wenn vor dem ertragreichen Zukunftsgeschäft ein großes Fragezeichen steht, dann spielen die sogenannten Opportunitätskosten eine große Rolle. Lohnt es sich nicht dann doch? Eher fragen sich viele, das Geld anderswo hineinzustecken. Bayer hat mit Monsanto, das kann ich im Einzelnen gar nicht kommentieren, im Moment eine Erweiterung ja gemacht in einem sehr schwierigen Umfeld, weil die Umweltschutzfragen sehr stark zunehmen, weil die Qualität der Produkte von Monsanto in Frage steht, weil in der Vergangenheit mit Glyphosat und anderen Produkten einfach Probleme da sind, die geklärt werden müssen. Das ist im Moment offensichtlich sehr nachteilig. Die Frage ist aber, ob im Bereich der Welternährung, im Bereich der Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktivität in Zukunft große Wachstumspotenziale sind, ist eben eine ganz andere. Von daher ist das zumal für mich als Wirtschaftshistoriker schwer zu beurteilen, wie das weitergehen wird. Die Geschichte lehrt aber, dass von den meisten Fusionen ein nicht unbedeutender Teil dann letztlich scheitert. Scheitert aber nicht so sehr daran, wie das jetzt hier bei Bayer der Fall sein könnte, dass man alte Probleme mitgeerbt hat, die man dann in die Zukunft trägt, sondern weil andere Dinge wie die Unternehmen, die müssen ja zusammenpassen, die Unternehmenskulturen müssen funktionieren und weil diese Probleme zumeist in der Erwartung, dass die Zukunft sich positiv darstellt, unterschätzt werden. Es gibt sehr, sehr viele Beispiele dafür, dass man mit solchen Fusionen dann letztlich nicht erfolgreich gewesen ist. Das muss eben, wie gesagt, nicht an aktuellen Problemen liegen. Das kann einfach daran liegen, dass es strukturell schwierig ist, große Organisationen, zumal auf so heterogenen Märkten wie in Europa und den USA, ohne weiteres zusammenzuschweißen. Das kostet oft mehr, als es an Erfolg bringt.
Aber dieses Risiko trägt jede Aktiengesellschaft, die unternehmerisch tätig ist.
Das ist so. Das ist ganz eindeutig so. Und man kann das auch weit zurückverfolgen. Das war einer der großen Streits im Vorfeld der Gründung der IG Farben zwischen BASF und Bayer. Bayer hat immer die Position vertreten, wir wollen 1000 Füßler bleiben und gesagt, wir machen ganz viel. Wenn eins ausfällt, dann können wir mit dem anderen überleben. Die BASF hat seinerzeit gesagt, wir setzen unbedingt auf die Großsynthese. Das heißt, wir stecken unser Kapital in synthetisches Benzin, in Methanol, in Kautschuk und in andere Dinge rein und gehen auch das Risiko ein, dass da unter Umständen uns die Märkte wegbrechen. Das war ein großer Streit in der Auseinandersetzung um die Fusion seinerzeit von BASF und Bayer. Den hat die BASF gewonnen auf Kosten von Bayer. Und das war seinerzeit eben ein ganz ähnliches Problem. Also bei allen großen Zusammenschlüssen, man könnte andere Unternehmen auch erwähnen, aber das bietet sich ja hier nun gerade an, stehen genau diese Probleme. Und die Menschen in den Unternehmen, die Entscheidungen treffen, haben auf der einen Seite ihre Erwartungsbildung, sind aber mit einer Zukunft konfrontiert, die sie nicht wirklich kalkulieren können. Das hat also in der Tat, Sie haben es gesagt, etwas notwendig Riskantes.
Erläuterungen des Wirtschaftshistorikers Werner Plumpe. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Und hier ist wieder ein Mai-Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe.
Leichte Silberwolken schweben durch die erst erwärmten Lüfte. Mild, von Schimmer sanft umgeben, blickt die Sonne durch die Düfte. Leise wallt und drängt die Welle sich am reichen Ufer hin. Und wie reingewaschen helle, schwankend hin und her und hin, spiegelt sich das junge Grün. Still ist Luft und Lüftchen stille. Was bewegt mir das Gezweige? Schwüle Liebe dieser Fülle von den Bäumen durchs Gesträuche. Nun der Blick auf einmal helle. Sieh, der Bübchen Flatterschar, das bewegt und regt so schnelle, wie der Morgen sie gebar, flügelhaft sich Paar und Paar. Fangen an, das Dach zu flechten, wer bedürfte dieser Hütte? Und wie Zimmerer die Gerechten, Bank und Tischchen in der Mitte. Und so bin ich noch verwundert. Sonne sinkt, ich fühl es kaum. Und nun führen aber 100 mir das Liebchen in den Raum, Tag und Abend, Welch ein Traum.
Ja, so lieblich kann der Mai sein, nur sind für Bayer Tag und Abend gerade eher ein Albtraum. Aber solche Lyrik lesen die Kommunikationsstrategen deutscher Firmen ja sowieso nicht. Die von Bayer und Monsanto jedenfalls nicht. Monsanto verlegte sich vielmehr auf die Lyrik des Datensammels. Und zwar der Daten ihrer Kritiker, die man fest im Blick haben wollte, und womöglich mehr als das. Jetzt kam das aber raus, unter anderem in Frankreich. Und nun hat Bayer ein zusätzlich zu dem Wertverlust seiner Aktien gewaltiges Imageproblem. Aus Paris, Marcel Wagner.
Anne-Laure Barral ist Journalistin. Beim öffentlich-rechtlichen Radiosender France Info kümmert sich die Französin seit rund 10 Jahren um Umweltthemen, behandelt regelmäßig auch Fragen rund um Landwirtschaft, Pestizide, Gentechnik. Dass sie damit auch für große Konzerne wie Monsanto Gegenstand des Interesses sein könnte, damit hatte die Journalistin durchaus gerechnet. Ich habe mir gedacht, dass es gewisse Presselisten gibt, etwa wenn man Anfragen stellt, erzählte Anne-Laure Barral auf ihrem Haussender France Info. Doch was die Journalistin nun dank Recherchen ihrer Kollegen vom Fernsehsender France 2 und der Zeitung Le Monde erfahren hat, geht weit über das hinaus, was sie sich hätte vorstellen können. Ich tauche ganz offensichtlich auch noch in einer zweiten Liste auf, einer für Ziele. Dort werde ich klassifiziert unter muss erzogen werden und ich frage mich heute, was werden diese Unternehmen, besonders Monsanto, dafür tun? Vor allem, wenn sie sich gleichzeitig unsere privaten Interessen anschauen, zum Beispiel zu jagen oder Golf zu spielen. Denn tatsächlich haben Kommunikationsagenturen, die für Monsanto gearbeitet haben, offenbar längst nicht nur berufliche Informationen gesammelt. Dokumente, die France 2 zugespielt wurden, belegen deutlich tiefgreifendere Praktiken. In Listen tauchen rund 200 Personen, Politiker, Bauernvertreter, Vertreter von Nichtregierungsorganisationen, Journalisten, auch mit privaten Daten auf, Noten bewerten Einfluss, Glaubwürdigkeit, Haltung zu Monsanto. Wer als potenzieller Verbündeter oder als zu erziehender gelistet war, sollte beeinflusst werden. Bereits Verbündete, darunter Politiker, bekamen Argumentationshilfen für Interviews oder sogar Vorschläge für Twitter-Nachrichten zugeschickt, die Glyphosat in ein gutes Licht rücken sollten. Für Ségolène Royal, seinerzeit Umweltministerin in Frankreich, ein Unding. Das sind Spionagemethoden. Sie versuchen zu unterwandern, zu beeinflussen. Ich könnte mir vorstellen, auch finanziell, sagte Royal ebenfalls auf France Info. Sie selbst kämpfte als Umweltministerin auch auf EU-Ebene gegen eine Verlängerung der Glyphosat-Lizenz und wunderte sich seinerzeit nach eigenen Worten, welchen Einfluss Monsanto selbst auf höchster Ebene in Brüssel gehabt habe. Für eine Monsanto-Kommunikationsagentur habe sie selbst laut der Listen als nicht beeinflussbar gegolten und habe deshalb kaltgestellt werden sollen, erfuhr die Ministerin. Für Bayer könnte das alles zum Problem werden, denn solche Listen ohne das Wissen der Beteiligten zu führen, ist in Frankreich strafbar. Allerdings stammen die Dokumente von 2016, da gehörte Monsanto noch nicht zu Bayer. Ein Sprecher gab gegenüber dem ARD-Studio Paris an, Bayer kenne die entsprechenden Dokumente nicht und könne deshalb noch keine Stellung nehmen. Unethisches Verhalten oder der Verstoß gegen Vorschriften anderer Länder würden aber nicht geduldet. Vermutlich wird Bayer die entsprechenden Dokumente bald zu Gesicht bekommen, denn mehrere betroffene Journalisten haben angekündigt, in Frankreich Anzeige wegen der Vorgänge zu erstatten.
Bayer hat bereits angekündigt, dass es eine Kanzlei mit der Aufarbeitung dieser Kritikerüberwachung beauftragen wird und dass es die Praktiken für nicht akzeptabel hält. Und wie kommt das alles an der Börse an? Stefan Wolf, der Kurs der Bayer-Aktie ging heute hoch. Eine Meldung von 17.01 Uhr, Bayer-Aktie, es geht wieder stark bergauf. Erklären Sie uns das.
Ja, heute sind die Aktien tatsächlich gestiegen um knapp 2%. Sie kosten jetzt 56 Euro, so in etwa, ein bisschen mehr. Aber das sagt natürlich gar nichts über die Entwicklung des Konzerns aus. Wenn man sich da mal ein bisschen länger zurückschaut, dann sieht man, Bayer-Aktien haben allein in den vergangenen 12 Monaten 40% an Wert verloren. Und da sind dann doch einige Milliarden an Börsenwert vernichtet worden.
Die Bayer-Aktie gehört, ich bleibe noch mal kurz dabei, gehört heute zu den DAX-Gewinnern. Setzen die Aktionäre also darauf, dass sich Bayer doch wieder fängt, dass die Schadenersatzprozesse in den USA den Konzern nicht ruinieren, oder ist das wishful thinking, wie man im Amerikanischen sagt, also Wunschtraum in der Hoffnung, er möge Wahrheit und Wirklichkeit werden.
Nun, die Anleger, die Bayer die Stange halten, die setzen vor allen Dingen auf die zweite Instanz in den USA. Sie sagen, es ist sehr schwer, Vergleiche zu schließen, eigentlich nicht möglich, weil es sich um lauter Einzelklagen handelt. Deshalb hat man ein Riesenproblem und es sind ja nun mal über 13.000 Klagen, die da anhängig sind. Aber man setzt darauf, dass die Richter vielleicht in der zweiten Instanz gnädiger sind, zumal die US-amerikanische Gesundheitsbehörde ja Glyphosat als nicht zwingend krebserregend eingestuft hat. Und da rechnet man sich schon was aus. Also es ist schon ein bisschen Hoffnung da, dass sich das Ganze vielleicht doch noch zum Guten wendet aus Sicht des Konzerns.
Stefan Wolf, Börsianer reden ja auch miteinander an der Börse und auch mit Journalisten wie Ihnen, unter drei, also nicht namentlich zitatfähig. Was hören Sie dort über das Verhalten von Vorstand und Aufsichtsrat? Sind Stimmen zu hören, dieser Vorstand und dieser Aufsichtsrat, da müssen Personen ausgetauscht werden?
Ja, was soll man machen bei Bayer? Wenn jetzt der Vorstand gehen würde, wenn der Aufsichtsrat ausgetauscht werden würde, dann käme das ja einem Scheitern gleich und einer Offenbarung des Scheiterns. Deshalb halten ja auch die Aktionäre nach wie vor zum Vorstand und auch zum Aufsichtsrat und hoffen, dass die aus eigener Kraft es schaffen, den Konzern wieder nach vorne zu bringen. Aber hoffen ist da ein ganz großes Wort. Natürlich hat man an der Börse diesen Zusammenschluss von Anfang an sehr kritisch gesehen. Monsanto ist wahrscheinlich das meistgehasste Unternehmen auf dieser Welt. Und wer das gekauft hat oder wer das kauft, dem musste eigentlich klar sein, dass er sich ein riesiges Imageproblem damit an Bord holt. Das war von Anfang an der Hauptkritikpunkt. Weiterer Kritikpunkt war, dass Bayer natürlich für diese Fusion auch jede Menge Zugeständnisse machen musste, sich also von eigenen Unternehmensteilen trennen. BASF ist da einer der ganz großen Nutznießer gewesen. Und der Kursverfall, der hat eben jetzt auch einfach dazu geführt, dass Bayer im Gesamten weniger wert ist als die Summe seiner Teile und das birgt einige Gefahren.
Ja, und wie wir vorhin von dem Aktionärsvertreter Professor Christian Strenger gehört haben, dass die offensichtlich auch nicht alle Unterlagen von Monsanto gesehen haben.
Ja, das ist richtig. Auch das kam jetzt auch im Nachhinein raus. Man hat natürlich die große Chance gesehen, ein großes Saatgut- und Schädlingsbekämpfungsmittelunternehmen aufkaufen zu können, eigentlich den Worldplayer. Und man hat die großen Ergänzungen gesehen, die das Ganze hatte. Denn Monsanto ist natürlich in den USA ganz besonders aktiv, Bayer im Rest der Welt. Das heißt, also da hat man sehr viele Ergänzungen gefunden. Aber wenn dabei natürlich gehudelt worden ist, dann dürfte das auch noch Folgen haben. Konzern, klar.
Und wird das Sammeln von Daten über Kritiker, wir haben es eben am Beispiel Frankreich gehört, wird das an der Börse achselzuckend als weiterer GAU für Bayer eingeschätzt? So nach dem Motto, Mei, da kann man halt nichts machen.
Hier wird wenig gebayert, aber ansonsten ist es tatsächlich so, dass man sieht, dass dieser Datenskandal, so er sich als ein handfester Skandal entpuppen sollte, dass der wohl die kleinste Baustelle ist, mit dem Bayer im Moment zu tun hat. Natürlich kratzt das am Image. Man verweist dabei natürlich darauf, dass es eben in Monsantos Hand lag. Aber das Image wird dadurch natürlich für den Bayer-Konzern nicht besser.
Stefan Wolf, besten Dank an die Börse. Und als kleiner Kontrapunkt zur Welt der Aktien ein letztes Mai-Lied in dieser Ausgabe des Tags. Johann Gaudenz von Salis Sevis heißt sein Autor.
Der Apfelbaum prangt grün und weiß auf zart begraster Weide. Der Wonneruf des schönen Mais weckt uns zu sanfter Freude. Doch wird des Frühlings Wiederkehr uns alle hier vereinen? Ach, wessen Stätte trauert dann leer? Und wen muss man beweinen? Süß atmen Blumen Wohlgeruch, die Kelch und Tafel schmücken, noch süßer die am Busentuch des holden Mädchens nicken. Ach, Blumen, die auf welchem Land, aus weichem Kraute sprießen, wird einst getreuer Freundschaft Hand auf unsere Hügel gießen. Gefährten, ach, die Stunde naht, wo wir auch müssen scheiden, bestreut indes den kurzen Pfad mit Blüten reiner Freuden. Seid gut, der Unschuld strahlt das Ziel, von Abendrot umgeben, und jedes edlere Gefühl folgt uns zum bessern Leben.
Nochmal zurück zu den Aktionären. Das sind ja die Leute, denen der Konzern Bayer gehört, und die in den vergangenen Wochen viel Geld verloren haben. Die waren so sauer über diese Wertverluste, dass sie zur letzten Hauptversammlung mit der festen Absicht gefahren sind: Das winken wir nicht einfach durch. Und sie haben es nicht durchgewunken. Sie haben dem Vorstand die Entlastung verweigert, ein bisher einmaliger Vorgang in einem börsennotierten deutschen Unternehmen. Und deshalb senden wir hier ein kleines Zeitdokument, den Bericht von Christian Avital kurz vor der Hauptversammlung von Bayer Ende April. Da kann man hören, wie groß die Wut der Aktionäre auf den Bayer-Vorstand war. Die kamen nicht in gelben Westen und sie schlugen auch nicht alles kurz und klein. Nein, sie wählten andere Mittel.
Der Empfang für den Bayer-Vorstand um Werner Baumann ist nicht gerade euphorisch. Die Aktionäre sind sauer, denn der Leverkusener Konzern hat seit der umstrittenen Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto im vergangenen Jahr fast 40% an Wert verloren.
Da blicken wir ja als Laie sowieso nicht durch, was da gespielt wird, ne?
Jetzt kann man nichts mehr machen. Die sind so plötzlich runtergegangen, ne? Jetzt kann man nur abwarten, ne? Was kommt, nicht?
Das sind jetzt 70.000 Miese.
Mit knapp 60 Milliarden Euro ist Bayer jetzt in etwa so viel wert, wie die gesamte Übernahme von Monsanto gekostet hat. Und so versucht Konzernchef Baumann zu Beginn seiner Rede, die Anleger zu beruhigen. Der Erwerb von Monsanto sei der richtige Schritt für Bayer.
Davon sind wir nach wie vor fest überzeugt. Und das gilt auch vor dem Hintergrund der Diskussion um Glyphosat. Auch viele Aktionäre, mit denen ich spreche, sind vom Potenzial unseres neuen Geschäftes bei Crop Science sehr überzeugt.
Inzwischen haben mehr als 13.000 Amerikaner Klage gegen die Bayer-Tochter Monsanto eingereicht. Grund ist das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat, das manche Wissenschaftler als krebserregend einstufen. Aktionärsvertreter wie Nicolas Huber von DWS bezweifeln, dass Bayer die Risiken der Übernahme richtig eingeschätzt hat.
Monsanto selbst ist ja kein unbeschriebenes Blatt und hatte schon vor Beginn seiner Historie an viele Reputationsrisiken und ESG-Kontroversen aufzuweisen. Nun hängt also die weitere Kursentwicklung auf unabsehbare Zeit von den Nachrichten aus den Gerichtssälen ab.
Bayer-Vorstand Baumann betont, man werde gegen die millionenschweren Urteile in Berufung gehen. Es lägen Rechtsgutachten vor, wonach glyphosatbasierte Herbizide nicht krebserregend seien.
Wir waren damals, genauso wie heute, davon überzeugt, dass Glyphosat bei sachgerechter Anwendung ein sicheres Produkt ist. Diese Sicht stützt sich auf die Wissenschaft und die praktische Erfahrung der Landwirtschaft seit mehr als 40 Jahren.
Eine zweite große Baustelle für Bayer ist der geplante Konzernumbau. Allein in Deutschland wollen die Leverkusener 4.500 Stellen streichen. Werner Baumann.
Wir sind uns der Tragweite dieser Entscheidung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bewusst und setzen die Maßnahmen deshalb fair, verantwortungsvoll und in enger Abstimmung mit den Arbeitnehmervertretern um. In Deutschland hat das dazu geführt, dass wir betriebsbedingte Kündigungen im Personalverbund bis Ende 2025 grundsätzlich ausschließen konnten.
Dank der Umsätze mit Monsanto-Produkten konnte Bayer im vergangenen Jahr einen Gewinn von 4,2 Milliarden Euro verbuchen. Durch hohe Sonderaufwendungen infolge der Übernahme und wegen Restrukturierungsmaßnahmen sank der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr aber um ein Drittel auf 1,24 Milliarden Euro.
Das sind jetzt 70.000 Miese, sagte eben in diesem Bericht ein Aktionär bitter. 70.000 Miese, die, wenn der Aktienkurs nicht wieder steigt, im Alter fehlen. Und dann kam's, wie es kommen musste. Der Vorstand wurde von den Aktionären erstmalig nicht entlastet. Vorstand und Aufsichtsrat machen dennoch weiter. Aber wie lange noch? Uwe-Jean Häuser, Ressortleiter Wirtschaft der Hamburger Zeit. Was ist für Sie das Bemerkenswerteste an den Vorgängen im Hause Bayer?
Für mich ist das Bemerkenswerteste, dass dieses Unternehmen, was so gut beleumundet war und was als besondere deutsche Erfolgsgeschichte galt im Pharmabereich, das wahrscheinlich schlecht beleumundeste Unternehmen auf diesem Planeten gekauft hat. Und die Risiken, die damit einhergehen, nicht nur monetärer Art, sondern auch für den Ruf und für das Gesamtbild des Konzerns, anscheinend nicht richtig bedacht hat. Mit anderen Worten, wie konnte das geschehen?
Die Übernahme von Monsanto durch Bayer, eine Fehlkalkulation. Sie fragen, wie konnte das geschehen? Ich frage, hätte eine breitere Streuung des Aktienbesitzes von Bayern, manche bei den Jusos nennen das ja Kollektivierung, eine solche Fehleinschätzung verhindert?
Ich glaube nicht, dass irgendeine spezielle Art des Unternehmenseigentums solche Fehler, wie man im Nachhinein sagen kann, verhindert. Man hat das gesehen bei Familienunternehmen, die solche Fehler gemacht haben, bei breit gestreuten Firmen, aber auch bei Firmen im staatlichen Besitz. Da reden sich ein paar Leute heiß, sie sagen, wir brauchen eine neue Story, die begeistern dann die Leute um sie herum. Und ob diese Leute dann Kollektivbesitzer sind oder Großinvestoren oder aber Familien, spielt keine Rolle. Da greift dann ein Virus um sich und so geschehen solche Entscheidungen.
Und die werden auch nicht dadurch verhindert, dass ganz viele solche Entscheidungen getroffen werden können?
Ich glaube nicht. Ich glaube im Gegenteil, dass ja die Entscheidungen der Großfirmen sich ja immer gegenseitig beeinflussen. Es gibt Trends, es gibt Moden. Das hier ist noch aus der Mode, wir müssen unser Kerngeschäft stärken, wir müssen entweder die Nummer eins auf der Welt werden oder aufgeben. Und Bayer hat sich halt entschieden, in diesem zweiten Bereich, den der Konzern hat, die Nummer eins anzustreben, nur leider mit dem falschen Partner.
Trends und Moden gibt es auch in unserem Berufsstand, zum Beispiel bei den Kollegen im Spiegel, die über den Fall Bayer hinaus der gesamten deutschen Wirtschaft attestieren, die reagieren zu langsam auf die schnellen Veränderungen in der Globalisierung, namentlich die Autoindustrie, die Deutschland AG, ich paraphrasiere das jetzt, die Deutschland AG sei mehr oder weniger am Ende. Stimmt denn das aus Ihrer Sicht und wie reiht sich Bayer da ein?
Ich glaube nicht, dass man das so pauschal sagen kann, wie Sie jetzt den Spiegelartikel wiedergeben, der war ja in sich dann auch durchaus differenziert, aber es fällt schon auf, dass im DAX, also bei den 30 größten Konzernen, ein Drittel im Moment in der Krise ist. Und das hat sicher auch was mit der deutschen Sattheit zu tun. 10 Jahre Boom und Wirtschaftswachstum gehen nicht spurlos an einem Land vorbei, weder an der gemütlich gewordenen Politik noch an den Konzernen, die einfach an ihrem alten Modell festhalten, weil es so gut funktioniert.
Bundeswirtschaftsminister Altmaier, der wünscht sich ja etwas wie eine deutsche Industriepolitik, staatlich abgefedert, wenn ich das richtig verstanden habe, um sich gegen chinesische Konkurrenz zu wehren. Wie hätte denn staatliche Unterstützung die aktuelle Krise bei Bayer verhindern können?
Ich glaube gar nicht, weil Bayer ja keiner Unterstützung bedurfte, auch gar nicht als Unterstützungsfall galt, sondern wie gesagt einfach meinte, für die Börse eine neue Story zu brauchen und mit dieser Übernahme sie herstellen zu können. Was im Übrigen, auch das muss man sagen, auch langfristig immer noch gut gehen kann. Der Grundgedanke, da zwei Saatguthersteller zusammenzuspannen, der ist ja nicht verkehrt. Man muss jetzt nur diese riesigen Reputationskosten und wahrscheinlich auch Gerichtskosten ertragen. Aber das kann sogar noch ein passables Ende nehmen. Der Staat hätte da gar nichts tun können. Mhm. Altmaier hat auch Bayer nie erwähnt. Er erwähnt halt die Deutsche Bank, er erwähnt die Autoindustrie und er erwähnt, glaube ich, Thyssen, also auch Konzerne in Schwierigkeiten. Aber dieses ganze Konzept scheint mir doch sehr, sehr stark ausgelegt auf so ein paar deutsche Großkonzerne und vorbei an dem Herz der deutschen Wirtschaft, nämlich an den Familien- und mittelständischen Unternehmen.
Die andere Probleme haben als jetzt Bayer?
Die wirklich andere Probleme haben, denen es teilweise auch natürlich extrem gut geht nach 10 Jahren Wirtschaftsboom, aber die das Problem haben, dass sie sich auf die digitale Zeit einrichten müssen, die sich reformieren müssen, die Flexibilität brauchen, die eventuell auch Investitionen brauchen und die alles andere brauchen als europäische oder nationale Großchampions, die Altmaier da schmieden will, sondern eben sozusagen neue Möglichkeiten, sich zu entfalten.
Aber auf die digitale Zeit müssen sich alle einstellen, auch wir Journalisten, Sie bei der Zeit, wir in der ARD, was da auf uns zukommt. Lassen Sie uns noch mal über die Zukunft von Bayer reden. Falls der Wert der Aktien noch weiter sinken sollten und mehrere ausländische Großinvestoren Bayer aufkaufen würden und nur die gewinnträchtigen Teile behalten, würde dann Deutschland in einem weiteren zukunftsträchtigen Bereich, nämlich Saatgut, Biotech und auch Pharma abgehängt, aus dem Spiel genommen und andere machen anderswo auf der Welt das große Geschäft?
Ich glaube nicht. Bayer ist ja schon jetzt kein wirklich deutscher Konzern mehr. Das ist anders als bei Banken und auch anders als bei dem Megastandort Auto. Bayer hat ja sogar seinen Standort Leverkusen quasi entleert. Auf da, wo früher das Werk Leverkusen war, da sind heute alle möglichen kleinen Firmen angesiedelt. Und nebenan ist noch mit ein paar Leuten das Headquarter von Bayer. Dieses war auch schon vor der Übernahme von Monsanto, ein zutiefst globaler Konzern, der sich von seiner Heimat ein Stück weit entwurzelt hat. Und da würde eine neue Eigentümerstruktur auch nicht viel dran ändern. Übrigens wüsste ich auch nicht, was andere Investoren da verkaufen wollten. Bayer besteht nur noch aus zwei eigentlich profitablen Bereichen. Und deren Problem ist nicht die Konzentration und ist nicht die Zerschlagung, sondern deren Problem ist, dass sie das Unternehmen auf diesem Planeten gekauft haben mit dem größten Reputationsrisiko überhaupt.
Und das ist irgendwie gar nicht zu revidieren. Gibt es irgendeine Chance dafür, Monsanto wieder loszuwerden? Wer sollte das kaufen?
Es würde natürlich eine extreme Abschreibung bedeuten im Moment. Müsste man sozusagen wie ein schlechtes Risiko losschlagen. Und ich würde mal annehmen, es wäre der völlig falsche Moment. Bayer hat Monsanto ziemlich teuer gekauft, das Jahr. Aber warum soll man etwas losschlagen in dem Moment, wo es besonders schlecht geht und der Preis besonders niedrig ist? Also ich finde, da kann einem keiner zu raten.
Herr Häuser, besten Dank für das Gespräch. Ein Gruß nach Hamburg. Und das war der Tag über das Beben bei Bayer. Wie sagte die Kanzlerin beim Festakt zum 150. Firmenjubiläum? Bayer ist ein Musterbeispiel für Made in Germany. Derzeit allerdings nicht. Und hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn Sie mal erleben wollen, wie diese gerade gehörte Tagsendung entsteht, von der Redaktionskonferenz am Vormittag, wie wir unsere Fragen und Themen finden, wenn Sie mit dabei sein wollen, wie wir dann daraus eine Sendung bauen, dann kommen Sie doch bei uns vorbei. Am 27. Juni. An dem Tag können Sie live mit dabei sein in der Redaktion und hier im Studio von HR2 Kultur. Ein Tag beim Tag in HR2 Kultur am 27. Juni. Bewerben Sie sich doch jetzt über hr2.de. Das lohnt sich. Es macht nämlich Spaß bei uns und mit uns. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend noch.